Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, guten Montag. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, bei einer neuen Ausgabe, der 16. Ausgabe. Okay, müd, euer morgendlicher Gruß in der neuen Woche, aber das kann ich hier verraten. Es ist durchaus erlaubt und legitim, diesen Podcast auch an anderen Stellen in der Woche zu hören. Das ist euch ganz frei. Aber eigentlich erscheint Okay, müd jeden Montag um 5 Uhr morgens. Und deswegen sage ich vor allem noch einmal guten Morgen. So, wir gucken in eine spannende Woche rein. Wie immer werde ich hier auch heute bei Orke Müd euch verraten, welche in meinen Augen hochinteressanten oder zumindest spannenden Spiele diese Woche erscheint. Wir sind in der Woche vom 27. April bis zum 3. Mai. Ich kann es kaum glauben, die Zeit rennt und rannte. Ich habe in den Tagen, die dieser Aufnahme vorausgingen, bereits die ersten E-Mails im Postfach gehabt, die sich um die Gamescom drehen werden. Wahrscheinlich bin ich auch wieder dort vor Ort, wahrscheinlich auch in der Funktion, die ich auch die letzten Jahre dort ausgefüllt habe, nämlich auf der Heise-Bühne die berufsberatenden Programmpunkte zu moderieren. In den letzten Jahren gab es da immer eine kleine, schöne Bühne, in der auf der ein ganzes Programm stattfand, die ganze Woche über, die das Ganze im Zeichen der Berufsberatung stand, Einstiege in die Spielebranche, es ist früher Morgen, seht es mir nach, Einstiege in die Spielebranche, aber nicht nur in diese Branche. Und meine Aufgabe war es in den letzten Jahren, dort Teile des Programms zu organisieren, nämlich die Interviews mit Menschen aus der Spielebranche, Entwicklerinnen und Entwickler, die ihre Arbeit dem Publikum vorstellen und den ganzen Rest zu moderieren. Das mache ich da die ganze Woche und es sieht so aus, als würde ich das auch dieses Jahr wieder machen. Wenn das ganz sicher ist, werde ich das hier nochmal verlauten. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Und dann, wenn jemand von euch da draußen auch auf der Gamescom unterwegs sein sollte, würde ich mich natürlich freuen, wenn er vorbeikommt. Ne? Kleines Hallo sagt vielleicht auch ein großes. Das wäre ganz toll. So. Vorher aber, das liegt dann noch in weiter Zukunft, möchte ich in näherer Zukunft auf ein Highlight hinweisen, das auf uns alle da niederrauscht wie ein warmer Regen, und zwar am Donnerstag. Am Donnerstag, wenn alles klappt, wird eine neue Ausgabe von OrkiCool 3000 erscheinen. Das monatliche Magazin von OrkiCool, in dem ich mich textlich so richtig austobe. Da drin sind Spielkritiken zu finden, Texte über Spiele, die ich mir ganz frisch gekauft habe, Interviews, Kolumnen, Leserbriefe, all dieser Kram. Und in den letzten Monaten war dieses Heftchen noch ein bisschen dünner, schön gemacht, aber etwas dünner und vor allem frei verfügbar für alle Menschen, die sich dafür interessiert haben. Und das jetzt hier am Donnerstag wird die erste Monatsausgabe sein, die exklusiv für alle Supporter und Supporterinnen erscheint. Der Hintergrund dafür ist ein ganz einfacher. OrkiCool 3000 gibt es jetzt so knapp ein Dreivierteljahr etwa als Monatsmagazin. Es gab bei ein, zwei Ausgaben eine Pause, aber ansonsten jeden Monat erschienen. Und dieses dieses Zeitschriftenformat ist gewachsen. Am Anfang hatte ich keine Ahnung, was ich da mache. Ich musste mir dieses Designprogramm selber erstmal beibringen. Mit InDesign arbeite ich da. Ich musste erstmal verstehen, was ich da eigentlich machen will. Und in all dieser Ausprobierzeit war das ein Angebot, von dem ich mir dachte, ich weiß nicht, ob das für Menschen schon ein Grund wäre, ein Abonnement abzuschließen. Und dann hat aber dieses Magazin eine Entwicklung vollzogen. Es wurde größer, es wurde umfangreicher. Die Arbeit, die da reinfloss, wurde immer mehr. Und da kam ich an einen Punkt, wo ich entscheiden musste, wie ich damit jetzt weitermache, weil es wirklich viel Arbeit geworden ist, die ich in dieses Monatsmagazin reinstecke. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, ich drehe das alles wieder zurück und mache wieder ein etwas dünneres Heftchen draus, weiterhin frei für alle. Oder, und das hat mich viel mehr gereizt, ich setze diese Entwicklung weiter. Ich mache dieses Magazin zu einem immer, immer, immer besseren und auch umfangreicheren Magazin, muss dafür aber auch einen kleinen Eintrittspreis verlangen, damit das auf irgendeine Art und Weise noch wirtschaftlich ist. Und deswegen kopple ich das in Zukunft an das normale Unterstützerpaket für OrkiCool. Das bedeutet, wenn ihr da draußen eh schon die ganze Zeit geliebäugelt habt mit dem kompletten Rundumprogramm von OrkiCool, all die Podcasts, die jede Woche erscheinen, dann habt ihr jetzt noch einen weiteren Grund in Papierform, zumindest digitaler Papierform vorerst, OrkiCool zu unterstützen. Das nur am Rande. Am Donnerstag wird die nächste Ausgabe erscheinen, per Mail zugeschickt an alle Supporterinnen und Supporter, aber auch auffindbar auf der Webseite von OrkiCool. Das ist ja klar. So, Freunde. Und nun würde ich sagen, oder? Wir steigen rein in die neue Ausgabe von Orkemüt, dem neuen Blick in die Spielewoche. Wie immer mit einigen Spielen der Woche, die ich gerne vorstellen möchte. Und eine Krönung am Schluss, nämlich dem seltsamsten Titel der Woche, der diese Woche wieder einmal seinen Namen mehr als verdient hat. So, wir gehen rein mit dem ersten Spiel. Als ich diesen Titel entdeckt habe, er heißt Repterra, dachte ich mir, ein kleiner Traum geht Erfüllung, denn das, was meine Äuglein da entdeckten, machte mich endlos glücklich. Das meine ich ganz ernst. Es gibt am Ende dieser kleinen Spielvorstellung noch ein Aber, da könnt ihr euch drauf gefasst machen, aber bis dahin möchte ich schon einmal ausholen. Folgendermaßen, also Repterra ist erst einmal im Kern eine Art City-Defense-Spiel, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das bedeutet, es geht darum, in einer Art Echtzeit-Strategiespiel eine wachsende Siedlung aufzubauen, ne? Wirtschaftsgebäude hochziehen, Wälle, Palisaden und Abwehrtürmchen und dann regelmäßig angreifenden Gegnern zu widerstehen und irgendwann mal eine so große Armee gesammelt zu haben, um den Kampf zum Gegner zu tragen und ihn zu besiegen. Es gibt eine Kampagne, es gibt einen freien Modus, all das steckt in diesem Spiel. Bis hierhin klingt es ziemlich generisch. Spiele dieser Art gab es in den vergangenen Jahren zuhauf und auch einige wirkliche sehr gute. Ich möchte hier vor allem nennen They Are Billions. Hoffentlich heißt es nicht They Are Millions, aber ich glaube, es heißt They Are Billions, dieser Zombie-City-Defense-Titel. Großartig. Dieses Spiel hier hat einen eigenen Twist, und zwar sind wir in der Welt der Dinos unterwegs. So, das ist der abgefahrene Kram, den ich unter anderem meinte, was mich an diesem Spiel so neugierig gemacht hat. Man hat zwar in dieser Spielwelt auch klassisch Soldaten mit MGs, es spielt in so einer Art nahen Alternativzukunft, aber dank der Wunder der Wissenschaft ist es den Menschen in dieser Spielwelt gelungen, auch Dinos zu rekrutieren, beziehungsweise, ich glaube, man darf das gar nicht so sehr hinterfragen, warum das eigentlich möglich geworden ist. Allerlei Dinos, Stegosaurier, hier Triceratops, Multiplex, all diese Dinos kann man rekrutieren, wie auch normale Einheiten, und dann gegen die Angreifer ins Feld schicken. Und da ist schon die nächste tolle Überraschung, auf die man jetzt hoffen konnte. Ja, auch die Angreifer sind Dinos. So. Und falls ihr jetzt noch nicht begeistert seid, kann ich euch kaum helfen und eigentlich nur noch ein weiteres Feature ins Feld führen in dem Versuch, euch komplett für diesen Titel zu gewinnen. Denn haltet euch fest, Repterra hat von den ganz Großen gelernt, und zwar von Battle Realms, diesem Echtzeitstrategiespiel von vor 1000 Jahren, Anfang der 2000er, und erlaubt uns, Dinos nicht nur zu reiten, wir können Soldaten mit MGs auf Dinos draufsetzen und so Spezialangriffe freischalten für diese Dinos, sondern wir können auch Dinos mutieren, indem wir sie miteinander kreuzen. Und warum Battle Realms? Kann ich euch sagen, damals, das war so ein Japan-Echtzeitstrategiespiel, musste man Einheiten rekrutieren, indem man die Figürchen von einem Gebäude zum nächsten geschickt hat. Das heißt, wenn ich einen Pikenträger wollte, konnte ich nicht einfach Pikenträger anklicken, sondern musste einen Dorfbewohner erst in die Kaserne schicken und dann meinetwegen auf den Bogenschützenplatz, und dann wurde daraus ein Pikenträger. Ist jetzt ausgedacht, das stimmt nicht ganz, die Reihenfolge, aber ihr wisst, was ich meine. Und dieses Prinzip hier wurde hier übersetzt. Man kann in einem Gebäude einen Dino bauen, schickt ihn dann in ein neues Gebäude und dann wird da ein anderer Dino draus. Ich muss mir vorstellen, so war es damals auch tatsächlich im Paläozän. So, also, mega geil, das können wir schon mal festhalten. Aber es wird noch besser. Das Spiel ist super gory für ein echtes Strategiespiel. Ich habe die Demo gespielt. Wenn da Dino-Horden auf einen zukommen, dann flatscht und splatscht es aber ordentlich. Da spritzt eine Menge Blut. Die Dinos zerfletschen jetzt nicht in irgendwelche Körperteile, aber da ist wirklich eine ganze Menge Gore auf dem Bildschirm unterwegs. Ist irgendwie angemessen für diese Art Genre und diese Art der Inszenierung. Und apropos Inszenierung, da komme ich noch zu einem weiteren Ding, das mich persönlich freut, aber von dem ich weiß, ganz sicher weiß, dass einige euch da draußen jetzt raus sein werden. Es ist ein 3D-Echtzeitstrategiespiel, ja, aber es hat einen besonderen Look. So eine Art Cell-Shading-Look. Es fehlt eine Art von tiefem Schatten in dieser Inszenierung. Alles wirkt extrem glatt, poliert, wie einmal frisch durchs warme Wasser gezogen. Und das ergibt so einen seltsamen Plastik-Look, was alles betrifft, Gebäude, aber auch Einheiten. Und das lässt das Spiel auf eine Weise künstlich wirken. Es hat so einen Plastik-Look, aber ich persönlich mag es sehr. Das hat was Einzigartiges. Ich habe sowas noch nicht allzu oft gesehen. Es ist irgendwie auch retro-nostalgisch, aber irgendwie auch besonders und irgendwie auch trashig. Ich mag sehr. Ich habe Kapitelbilder hier eingebaut, da könnt ihr euch das mal angucken. Das Einzige, was mich am Look ein bisschen stört, ist tatsächlich die User, wie sagt man denn, die User-Interface-Gestaltung und die Menüs. Die sind ein bisschen lahm. Das sind wirklich einfach nur Rechtecke mit so grob Pixelschrift. Die sind ein bisschen unschick. Vielleicht lag es aber auch an der Demo. Ich fürchte es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, daran wird sich nichts mehr ändern. Das sieht ein bisschen unsexy aus, aber das ist schon okay. Den kleinen Upturner vertrage ich, weil der Rest hat es mir angetan. Ein richtig schönes City-Defense-Spiel mit Dinos. Tolle Sache. So. Und hier könnte jetzt eigentlich die Empfehlung enden, aber es gibt da ein Aber. Das Entwicklerteam dieses Spiels heißt Chute Apps, ist ein Indie-Studio aus Ontario, Kanada, 2010 gegründet, hat dann bis 2018 vor allem Auftragsarbeiten gemacht und seitdem eigene Spiele. Und wirkte zunächst wie ein sehr sympathisches Team. Als ich die Demo zu Ende gespielt hatte, gab es einen kleinen Abschiedsbildschirm, in dem sich das Entwicklerteam, ein Mann, eine Frau und eine Babykatze vorgestellt haben. Da gab es so Fotos von denen, die haben dann gesagt, hier, vielen Dank fürs Spielen, Wishlists doch gerne, ne? Wir hängen hier alles rein, was wir haben in dieses Spiel. Eigentlich sympathisch. Aber dann habe ich geguckt, was die noch so an Spielen machen. Und neben unscheinbaren und unauffälligen Pixel, Roguelites und Plattformen, an denen sie sich in der Vergangenheit versucht haben, gibt es ein Spiel, das mich so ein bisschen unschön angefasst hat, an dem sie momentan offenbar auch arbeiten, und zwar ein Spiel namens Mega Prison. So, und das ist ein Tower-Defense-Spiel, in dem man die Polizei spielt in einem Riesengefängnis, die regelmäßig anstürmende Insassen abschießen muss. Und es hat eine sehr ähnliche Grafik wie Reptera, nur sind wir da in so einer Fantasy, das ist eh alles Quatsch, Dinosaurier-Welt, während man bei Mega Prison mit Polizisten und dann auch Polizeihunden laut Trailer die Gefangenen zu Hunderten niedermäht, auf sie Jagd macht und all das dann auch noch beworben wird mit einem Key-Artwork, das offensichtlich KI-generiert ist. Und da dachte ich mir, Leute, das ist aber ein bisschen unsympathisch. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Das blende ich mal ein bisschen aus. Ich versuch's zumindest und versuche mich weiterhin auf Reptera zu freuen. 28.04. Freunde, für den PC. Ich habe zwar selbst einen Führerschein und einige Zeit lang auch ein Auto besessen und gefahren, aber seit ich in Großstädten lebe, habe ich das alles nicht mehr. Also den Führerschein habe ich natürlich noch, um Gottes Willen, aber kein Auto mehr. Warum auch? In Hamburg fährt der Bus, die Bahn, die Eisenbahn oder mein Fuß. So, aber es gibt Menschen da draußen, oh, das wird eine umständliche Hinleitung, egal. Es gibt aber Menschen da draußen, die haben Autos und fahren auch Autos und manche von ihnen hören jetzt vielleicht zu, kommen an die Tankstelle und denken sich, oh, das ist momentan aber teuer. Und für diese Menschen habe ich hier ein eskapistisches Spiel im Angebot, das am 28. April erscheinen wird und euren Wunsch, sich mit Benzin auseinanderzusetzen, erfüllt, ohne dass es so teuer ist. Es heißt The Last Gas Station und dreht sich um einen Tankstellenbesitzer, das sind wir, der in einer Welt der E-Autos eine der letzten Benzintankstellen betreibt. Und unsere Aufgabe ist es, diese Tankstelle möglichst profitabel und effizient zu verwalten. Und all das wird aufgebrochen in eine ganze Menge Mini-Aufgaben, die Spaß machen sollen. Stellt euch ein bisschen vor wie Stardew Valley oder wie das fantastische Tavernenspiel Traveler's Rest. Wir laufen da durch unsere Tankstellenanlage. Wenn jemand mit einem Auto vorbeikommt, gehen wir an den Zapfhahn, zapfen für den Menschen das Benzin. Da ist ein kleines Minispiel drin. Wir müssen dann möglichst zielgenau im richtigen Moment dieses Zapfgerät loslassen, damit wir auch wirklich exakt so viel Benzin reintanken, wie gewünscht wurde. Dann gehen wir vielleicht in den Laden rein, der uns gehört, in der Tankstelle, gucken mal nach, Inventur, haben wir noch genug Snacks? Nee, haben wir nicht, also ab an den PC und in einem kleinen Interface neue Snacks bestellen, dann kann man mal in der Bilanz nachsehen, wie viele Einnahmen und Ausgaben haben wir denn, müssen wir vielleicht Gegenstände nachbestellen, dann gehen wir in die Garage rüber, reparieren ein Auto von irgendeinem Kunden und all das sind diese kleinen, fast schon Busywork-artigen Minispielchen, die den Kern von The Last Gas Station ausmachen und die alles in allem erstmal sehr befriedigend und angenehm zu spielen sind, für mich zumindest. Ich habe die Demo ausprobiert, die leider mittlerweile nicht mehr online ist. Es ist, wie gesagt, nah angelehnt an ein Stardew Valley, das haben, glaube ich, die meisten von uns vor Augen, oder an ein Traveler's Rest, läuft auf beides hinaus. Man ist in einer pixelierten, wunderschön pixelierten Welt übrigens und macht all diese kleinen Aufgäbelchen, um in dem Fall die Tankstelle florieren zu lassen. So, jetzt gibt's zwei Twists, die auf euch warten. Der eine Twist ist, es ist alles so ein bisschen cozy, ist alles so ein bisschen gemütlich. Wir spielen auch zum Beispiel einen Fuchs statt einen des Menschen. Ich finde das alles ganz niedlich und schön. Ich mag das gerne. Der Look ist toll. Der hat was sehr realistisch Anmutendes, hochdetailliert gepixelt. Ganz toll. Ich finde es sehr schön. Und zum anderen gibt's noch etwas anderes, was in dieser Spielwelt auf uns wartet, nämlich ein Mysterium. Die Tankstelle dürfen wir nur betreiben, weil der vorherige Besitzer, der alte Kreis, verschwunden ist. Und eine Frage, die das Spiel stellen will, ist, was ist mit dem Besitzer los? Wo ist der hin? Was ist ihm passiert? Und dafür können wir, wenn wir wollen, nachts aufbrechen in eine kleinere Spielwelt und im Grunde Mini-Quests erledigen, die sich darum drehen, diesen alten Mann zu finden. Fragt mich nicht genau, wie das funktionieren soll, weil das war eine Demo nicht Teil davon, das weiß ich nur aus dem Trailer und der Spielbeschreibung. Ich glaube, das ist auch nur Garnitur, das ist quasi der rote Storyfaden der Menschen, denen das wichtig ist, an der Stange halten soll. Mir persönlich reicht es komplett bis zum Weltuntergang, diese Tankstelle zu verwalten und zu betreiben, nach und nach aufzubauen und auszubauen, vor allem dann mal wieder einen Reifendruck messen, hier mal wieder ein Auto betanken, dann mal wieder Snacks nachkaufen, Bilanzen checken, das ist das Spiel. Schönes Ding, erscheint am 28. April 2026 selbstverständlich für den PC und wird, das nur am Rande, entwickelt von Alava, ein Spielestudio, das es schon seit 1999 gibt und die sowohl als Selbstentwickler als auch als Publisher unterwegs sind. Und Randnotiz, fand ich ganz schön, ein kleiner Kreis, der sich schließt. Die haben gepublished in der Vergangenheit unter anderem Haunted Lands. Und Haunted Lands ist ein Retro-Action-Plattformer, den ich vor 2-3 Wochen oder so hier bei OKiMuth bereits vorgestellt habe. Und zudem es auch eine Folge OKiCool bespricht gibt. Eines der vielen Premium-Steady-Formate. Ne? Knickknack, schnappt euch doch mal ein Abo, Freunde. Danke! Jetzt... Mein Gott, es war die beste Idee, einen Schreibtischstuhl zu kaufen, der extra laut ist. Jetzt darf ich euch vertraut machen mit einem Spiel, das sich bereits mit seinem eigenen Titel selbst beschreibt. Und zwar ist es, Achtung, Adorable Adventures. So, es ist im Grunde wirklich das. Ich habe das gesehen und habe gequiekt wie ein Wildschwein. Und darum geht es, zumindest in Teilen. Adorable Adventures dreht sich um die Abenteuer eines neugierigen Frischlings namens Boris. Und für alle, die nicht wie ich auf einem Dorf aufgewachsen sind oder auch in einem, Frischling sind kleine Wildschweinbabys. So. Und Boris lebt in einem gigantischen Park und musste erleben, dass ein Feuer ihn von seiner Familie getrennt hat. Und jetzt muss Boris, ein kleiner Frischling, sich auf den Weg machen, um seine Familie wiederzufinden. Aber in süß. Also was ich damit sagen will ist, es ist keine knallharte, oh Gott, wo sind meine Eltern? Alles brennt und ich rieche auch schon nach Fleisch. Simulation, sondern es ist wirklich eine liebgemeinte, süßgemeinte, hübsch inszenierte, hochrealistisch aussehende Abenteuer-Spielplatz-Simulation, in der wir eben Frischling Boris sind. Ich glaube, man verrät nicht zu viel, dass man ziemlich schnell schon andere Frischlinge aus der Familie findet, weil darum dreht sich ein Kern des Spiels. Wir laufen da rum, wir gucken im Wald herum, wir spielen mit irgendwelchen Steinchen, wir essen Schnecken und Wurzeln und Knollen und was und finden bald andere Frischlinge, mit denen wir dann so als Squad, als Gang rumziehen. Und so kleinere Umgebungsrätselchen lösen. Also sowas wie, oh, hier ist ein Stein, den würde ich gerne da hochrollen, aber alleine bin ich zu schwach. Ich muss einen anderen Frischling suchen. Huch, jetzt sind wir zu zweit, jetzt können wir diesen Stein da hochschieben und so weiter und so fort. Ihr versteht, glaube ich, die Idee, ein harmloser, bewusst harmloser, von jeglicher verstörenden Gefahr absehender Spielplatz, in dem wir eben einen kleinen Frischling spielen. Realistische 3D-Grafik, sieht echt top aus, sieht schön aus. Was gibt's noch mehr zu sagen? Es ist wirklich einfach lieb. Ich glaube, es gibt nicht mal Fressfeinde. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Spiel alles in allem in so einem riesen Park angelegt ist. Wie nennt man es denn? Na, da, wo halt Tiere sein dürfen. Und es keine Wildkatzen oder sowas gibt, die einfressen. Das würde, glaube ich, auch nicht in diese Spielfantasie reinpassen. Entwickelt wird das Ganze von einem Studio namens Wild Sheep. Und dann klickte ich auf Wild Sheep, auf der Steam-Seite, wurde weitergeleitet auf die Seite des Publishers namens P-Cube. Und dann dachte ich schon, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Jetzt, wenn dieser Publisher da sich so unangenehm reindrängt, es ist mir jetzt auch egal. Aber der Journalist in mir hat mich gerüttelt und gesagt, nein, reiß dich zusammen. Also habe ich nochmal weitergesucht und herausgefunden für euch. Wild Sheep Studio ist ein Indie-Studio aus Frankreich, Montpellier, und dreht sich vor allem um 12 Leute, ich habe gerade gezählt wie ein Franzose, um 12 Leute, die diese Studie gegründet haben und jetzt Boris auf seine wilde Reise schicken. Vorher haben sie kein anderes Spiel gemacht, aber ich bin mir sicher, die wissen schon, was sie tun. Also, Adorable Adventures am 30. April für den PC und die PlayStation und die Xbox, welche Version auch immer. Viel Spaß, ich werde es mir kaufen, das ist genau das, wonach ich suche. CC Obelix. So, und nun spreche ich mit verminderter Kompetenz zu euch, denn ich weiß recht wenig über dieses Franchise, auf das sich dieses Spiel bezieht, das ich euch nun vorstellen möchte. Nichtsdestotrotz bin ich angetan und ich kann auch genau erklären, warum. Am 30.04., Leute, erscheint im Early Access übrigens ein PC-Spiel, dessen Name klingend ist, und zwar Heroes of Might and Magic, Doppelpunkt Golden Era. So, Heroes of Might and Magic, das ist eine Reihe, die gibt es im Grunde seit den 90ern. Viele, viele Teile sind erschienen und das ist eine Reihe, die eigentlich eine ist, die mich faszinieren sollte. Ich habe aber nie so richtig bisher den Zugang gefunden zu dieser Originalreihe. Dazu gleich mehr. Ich muss vorher was anderes erklären, nämlich was Heroes of Might and Magic eigentlich ist. Es ist eine Mischung aus Strategiespiel, Heldenspiel und Managementspiel, in dem man oft auf so einer Fantasy-Weltkarte erstmal ganz abstrakt Armeen herumschiebt, dabei aber auch Ressourcen generiert über Städte, die man eingenommen hat mit diesen Armeen. Da gibt es auch so Stadtbildschirme, wo man Gebäude bauen und dann die Ressourcen ernten, erhöhen kann. Und dann gibt es noch Schlachten, ich glaube rundenweise, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es war von Anfang an rundenweise Schlachten, in denen man wie bei so einem Schachbrett links die eigenen Figuren hinstellt und dann rechts der Gegner seine und dann zieht man die so gegeneinander hin, ne, und macht Angriffe und Fähigkeiten und so weiter und so fort. Dann gibt es noch Heldenfiguren, die haben besondere Angriffe und dann gewinnt man hoffentlich und dann geht das Spiel weiter. Das ist Heroes of Might and Magic immer gewesen, ich fand das eigentlich immer faszinierend als Spielformel. Ich habe aber trotz einiger Versuche da bisher nie reingefunden. Vor allem, weil wenn mich dann die ersten Spieler gereizt hätten, und die sehen jetzt aus heutiger Perspektive schon wirklich ein bisschen grausig aus, da war die Motivation nie groß genug, mich wirklich lange mit zu beschäftigen. Es gab auch nie einen echten Anlass dafür. Aber es erschien vor einigen Jahren ein anderes Spiel, das sich direkt von Heroes of Might and Magic inspirieren ließ. Und das habe ich ganz doll geliebt. Und das spiele ich immer noch immer mal wieder gerne. Und zwar Songs of Conquest. Das ist exakt genau das, was ich gerade beschrieben habe. Nur mit einem eigenen, echt toll gepixelten Stil. Ein paar eigenen Ideen noch. Aber im Kern ist es Heroes of Might and Magic. Eine große Empfehlung an der Stelle. Songs of Conquest kostet, sehe ich gerade, regulär 30 Euro. Aber ohne Witz, das ist es auch wert. Schaut euch das wirklich mal näher an. Das erschien im Full Release im Mai 2024 und ist mittlerweile bei über 12.000 sehr positiv Rezensionen gelandet. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Aber zurück zu Heroes of Might and Magic Golden Era. Das soll anknüpfen an diese Heroes of Might and Magic Reihe und inhaltlich, also narrativ, was die Story angeht, einen Prolog darstellen zum allerersten Heroes of Might and Magic von, ich glaube, 1995 oder so. Und mehr weiß ich nicht. Und mehr kann ich auch nicht wissen, weil ich diese Reihe nicht gut kenne. Aber ich bin trotzdem interessiert dran an diesem Titel, der übrigens im Early Access starten wird, weil ich schon sagte, die Grundstruktur dieser Spielart, die macht mich einfach an. Und zum anderen, weil dieses Spiel echt toll aussieht. Es ist ein wunderschön gerenderte Spielwäldchen. In den Kämpfen muss ich ganz stark denken an Warcraft 3. Klingt jetzt komisch, weil das so ein altes Spiel ist, aber ich glaube, ich muss sogar noch spezifizieren, Golden Era sieht in den Kämpfen aus, wie ich glaube, dass Warcraft 3 damals ausgesehen hat. Ich glaube, es ist gar nicht so hübsch, Warcraft 3, aber so bilde ich mir ein, dass es ausgesehen hat. Also 3D-gerenderte Figuren, detailliert, aber nicht zu detailliert, fast schon ein bisschen comicartig überzeichnet, aber nichtsdestotrotz faszinierend, Fantasy wartet hier auf uns, toll. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es macht mich einfach an, wird als Early Access Titel erscheinen und wird entwickelt, da kann ich noch was dazu sagen, von einem Entwicklerstudio namens Unfrozen. So, die kennt jetzt wahrscheinlich kaum jemand von euch und das ist schade. Ich kenne sie und ich vertraue ihnen sehr viel zu, an und so weiter, denn Unfrozen hat vor 6-7 Jahren ein Spiel begonnen zu entwickeln und dann auch zu Ende geführt, das ich ganz dolle mag. Ein komplett übersehender Hit von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Spiel heißt Irathus, Lord of the Dead. Das ist eine Art Darkest Dungeon, nur umgedreht. Statt als Heldengruppe irgendwelche Monster zu bekämpfen, verteidigen wir als Monster eine Gruppe von Abenteurern in Rundenkämpfen, die eben an Darkest Dungeon angelegt sind. Kleine Empfehlung am Rande, Irathus, Lord of the Dead, geiles Ding. Aber Heroes of Might and Magic Golden Era macht mich auch neugierig. Ich werde es mir angucken, ich werde es mir ansehen und einige von euch da draußen erinnern sich vielleicht ja noch an dieses alte Franchise und freuen sich jetzt darüber, dass sie von einem neuen Teil gehört haben. Bitteschön, sehr gerne. Schließlich möchte ich herantreten zum seltsamsten Titel der Woche und auf eine Weise hat er diesen Titel verdient, weil es ein ungewöhnliches Spielerlebnis ist, was hier auf uns wartet. Aber auf der anderen Seite meine ich das, wenn es so klingen sollte, überhaupt nicht negativ oder befremdet, sondern sehr angetan. Und zwar spreche ich von Inconbini One Store Many Stories, das am 30. April für PC, Switch, die PlayStation 5 und Xbox erscheinen wird. Und sich dreht um einen Alltagssimulator, würde ich sogar sagen, der sich dreht um die Ereignisse in einem kleinen Convenience Store, in so einem kleinen Kiosk, würde man vielleicht auch sagen können, der wiederum angelehnt ist an das Japan der 1990er. Wir arbeiten da als Aushilfe, eine Frau, die dort verschiedene Jobs übernimmt, Regale einräumen, nach Vorräten sehen, Inventur machen, hier und da aber auch mal selber Sachen verkaufen an der Kasse. Und das ist der eine Teil des Spiels. Tatsächlich all diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, auch mechanisch tun, also Regale einräumen, ne, Gegenstände nachbestellen, Gegenstände einsortieren, wieder so Mini-Aufgäbelchen. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, inmitten dieses Arbeitsalltags und des Arbeitsrhythmuses auch mit den Kunden und Kundinnen ins Gespräch zu kommen, die vorbeischauen und vielleicht sogar proaktiv, aber auch manchmal von dir angesprochen werden, beziehungsweise dich ansprechen und so. Also, ich habe mich in diesem Satz verrannt. Ich möchte sagen, Leute kommen rein, wir sagen Hallo und labern sie an, wenn sie nicht uns angelabert haben. So, es ist sehr früh am Morgen, habt Geduld mit mir. Das ist die Idee und das ist toll. Das ist toll, es ist ein romantisches Spiel auf eine Weise, alltagsromantisches Spiel mit Menschen, Palavern, die auch Bock darauf haben, dazwischen so ein paar Dinge im Regal einräumen und dann gehen sie auch wieder und das war's. Ganz toll. Und auch ein Grund, und das gehört mit zum Geständnis dazu, warum ich dieses Spiel so faszinierend finde, ist, weil es mich erinnert an einen meiner absoluten Lieblingsfilme, der mir fast sogar ein bisschen das Leben gerettet hat. Und zwar spreche ich von Perfect Days, ein Film von 2023, der mich komplett begeistert hat von Wim Wenders und sich dreht um einen Toilettenreiniger in Japan, dessen Alltag immer wieder manchmal gestört, manchmal bereichert wird von Zufallsbegegnungen mit Fremden. Und das ist ein wiederum auch so romantischer, entschleunigter und gleichzeitig tiefgehend berührender Film. Ich konnte nicht genug damals von dem kriegen, habe den mehrfach im Kino gesehen, bin da direkt wieder reingerannt nach der Einvorstellung, um die nächste anzusehen. Ganz toll. Und dieses hier, Inconbini, scheint mir in einer ähnlichen Liga zu spielen, was Geschichte, was Stimmung, was Atmosphäre angeht. Und dafür bin ich komplett bereit. So, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr euch drauf freuen. 30.04. geht's los. Zu guter Letzt, Freundinnen und Freunde, möchte ich euch noch verraten, was diese Woche im Programmplan von OKCOOL auf euch wartet. Und ich kann sagen, es ist versehentlich eine Paul-Kautz-Themenwoche geworden. Fast. Mein lieber Freund und Journalistenkollege Paul Kautz ist diese Woche nämlich sowohl am Dienstag als auch am Freitag zu hören. Am Dienstag graben wir gemeinsam mal wieder ein Spiel aus, das das Rampenlicht vielleicht verdient hat, vielleicht aber auch nicht, in jedem Fall aber von der Spielegeschichte vergessen wurde. Und zwar ist es dieses Mal Captain Zins, ein Werbespiel der Dresdner Bank von 1994. Jetzt werdet ihr euch denken, das ist ja mega geil. Das wird sicherlich ein launiger Podcast in Überlänge. Und ich kann euch sagen, das ist korrekt. Das war eine fantastische Aufnahme. Ihr wärt blöd, wenn ihr den nicht hören würdet. Am Mittwoch erscheint eine neue Ausgabe der Ödland-Chroniken. Mittlerweile die fünfte, mein Hörbuch-Audio-Let's Play in der Welt von Fallout New Vegas, die dieses Mal aus dem Starterstädtchen Good Springs herausführt in die weite Welt hinein. Wohin genau? Das dürften die Supporter von Orky Cool abstimmen. Und ihr da draußen, die noch nicht zu diesen Supportern gehört, könnt jederzeit noch dazukommen und bei der nächsten Abstimmung dann mitmachen. Dieses Format wird noch ein paar Folgen lang dauern. Noch ist es nicht zu spät, mitzugestalten und mitzureisen auf meinen Abenteuern in diesem Ödland-Schauplatz. Am Donnerstag, habe ich schon gesagt, erscheint eine neue Ausgabe Orky Cool 3000 für alle Supporter. Und am Freitag ist Paul Kautz schon wieder da, denn dann holen wir ein Spiel gemeinsam nach. Und jetzt wird schon wieder abenteuerlich. Das Spiel, das wir als nächstes nachholen, lautet Remember Me. Ein Actionspiel von 2013, das sich dreht um eine Gedächtnisagentin, die ihr Gedächtnis verloren hat. Und jetzt in dieser dystopischen Spielwelt allen Leuten auf die Nase hauen muss, um dieses Gedächtnis zurückzubekommen. Eigentlich war das damals ein hoch vielversprechender Titel, tolle Produktionsqualität, entwickelt von einem Studio, das damals kein Arsch kannte, nämlich Don't Not, ne? Life is Strange, sollte danach entstehen. Aber Remember Me wurde gekillt von The Last of Us, dem allerersten, das eine Woche später erschien und jegliche Aufmerksamkeit auf sich zog. Und das Geniale an diesem Podcast, diesem Vorgeplänkel in dem Fall, in dem wir uns warm machen für das Spiel, ist, dass Paul Kautz damals bei Capcom noch gearbeitet hat und das Marketing für Remember Me übernommen hat. Das bedeutet, er kann und hat er auch direkt von hinter den Kulissen erzählen, wie er damals gegen The Last of Us höchstpersönlich gekämpft hat, um noch irgendwie Berichterstattung für Remember Me zu mobilisieren. Da könnt ihr euch auf schöne Geschichten freuen. Auch dieser Podcast ist exklusiv für alle Supporterinnen und Supporter, die diese Podcasts hier überhaupt erst möglich machen. So, und am Sonntag, na klar, neue Folge Orky Cool trifft. Das war's. Das ist die Woche, da könnt ihr euch drauf freuen. Da steckt viel Arbeit drin, aber auch ganz viel Liebe und Leidenschaft in all diesen Podcasts, die in den nächsten Tagen auf euch warten. Und ich möchte an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön aussprechen von Herzen wiederum, dass ihr da draußen regelmäßig und in steigender Zahl mir zuhört, uns zuhört, unsere Arbeit verfolgt hier bei der Welt von Orky Cool und uns die Treue haltet. Es ist schön, es ist eine Konstante in dieser chaotischen Welt. Ich bin glücklich, froh und dankbar. Und möchte euch hiermit eine tiefe Umarmung anbieten. So, sind Umarmungen tief? Kein Mensch weiß es. Wir hören uns bald wieder. Tschüss!